ARD. SWR Kultur. Forum.
TikTok, Snapchat, Instagram und Co. gehören soziale Medien für Kinder verboten. Mit Bernd Lechler. Hallo. Jetzt hat sich also auch noch der Bundeskanzler geäußert und ein Social-Media-Verbot für Minderjährige befürwortet. Die SPD schlägt ja ein nach Alter abgestuftes Modell mit einem Verbot für unter 14-Jährige vor. Beim heute beginnenden CDU-Parteitag in Stuttgart wird ein Antrag aus Schleswig-Holstein diskutiert werden, der den Zugang zu Facebook, Instagram und TikTok erst ab 16 vorsieht. Der Grund? Soziale Medien machen süchtig, konfrontieren Kinder mit überfordernden Inhalten, können Depressionen oder Essstörungen mindestens befördern, sind also eindeutig potenziell gefährlich. Ob man diesen Gefahren allerdings mit Verboten sinnvoll begegnet, das ist nochmal eine andere Frage und die wollen wir im SWR Kulturforum heute diskutieren. Mit Elisabeth Koblitz, Journalistin und Influencerin, Sebastian Meineck, Journalist bei der Nachrichtenwebsite netzpolitik.org und Dr. Isabel Brandhorst, Psychologin am Universitätsklinikum Tübingen. Frau Brandhorst, Sie leiten dort die Forschungsgruppe Internetnutzungsstörungen. Was gehört da dazu? Also auch was die Auslöser von Störungen betrifft, gilt den Social-Media-Plattformen Ihr Hauptinteresse?
Aktuell schon aufgrund des medialen Interesses, aber grundsätzlich beschäftigen wir uns mit der Computerspielstörung und der sozialen Netzwerkenutzungsstörung und dabei sowohl mit den Grundlagen, aber auch schwerpunktmäßig mit Prävention und Intervention.
Wir kommen bestimmt auf Ihre Forschungsergebnisse noch genauer zu sprechen. Vielleicht fangen wir mit einer Schlussfolgerung an. Sind Zugangsbeschränkungen nach Alter aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Ja.
Und welche?
Ich halte eine Begrenzung zwischen 14 und 16 Jahren für sinnvoll, ab 16 Jahren eine freie Nutzung und vor 14 Jahren keine Nutzung.
Frau Koblitz, Sie haben letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Aber alle haben ein Smartphone, darüber, wie man seine Kinder da am besten begleitet, auch was Social Media betrifft. Zu welchem Schluss sind Sie beim Recherchieren gekommen? Gehört der Zugang nach Alter begrenzt, also staatlicherseits?
Also ich muss sagen, das war eine Frage, die mir besonders schwer fiel zu beantworten und eine Empfehlung auszusprechen, weil ich erstmal grundsätzlich gegen Verbote bin. Ja, jedes Verbot kann umgangen werden, sie verlagern häufig Probleme und ich bin mehr ein Fan davon, auf Prävention zu setzen und Aufklärungsarbeit. Denn man muss ja auch sagen, Kinder haben ein Recht auf Teilhabe und das gilt auch für den digitalen Raum, aber sie haben eben auch ein Recht auf Schutz. Und der ist, also ich mache auch einen Unterschied jetzt zwischen Smartphones und Social Media, aber das Social Media, was wir heute haben, wie es funktioniert, da ist es einfach so, dass Kinder nicht ausreichend geschützt werden. Und ich empfinde so ein Verbot vor allen Dingen auch als Signalwirkung gegenüber den Plattformen, zu sagen, ey, Leute, in der Vergangenheit haben alle Schutzmechanismen, die wir aufgestellt haben, nicht gegriffen. Gesetze werden ignoriert. Und ich erhoffe mir so ein bisschen mit so einem Verbot, dass der Druck auf den Plattformen erhöht wird. Und ich empfinde es auch als Signalwirkung Richtung der Gesellschaft, aber auch in Richtung von Eltern, die das Thema vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben und sich mit der digitalen Realität von Kindern und Jugendlichen noch nicht so auseinandergesetzt haben. Also für mich ist ein Verbot eher ein Anfang und ein Teil von einer echten Strategie. Also mit einem Verbot alleine kommen wir nicht weiter.
Herr Meineck, ich zitiere Friedrich Merz mal noch genauer. Er hat im Politikpodcast Machtwechsel gesagt, wenn die gesamte Sozialisation nur noch über dieses Medium stattfindet, dann brauchen wir uns über Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten von jungen Menschen nicht zu wundern. Hat er einen Punkt und spricht das für die Idee, TikTok und Instagram zum Beispiel nach australischem Modell erst ab 16 freizugeben?
Ja, mit diesem Zitat hat sich der Kanzler sehr angreifbar gemacht, weil er es absolut formuliert hat. Wer von der gesamten Sozialisation spricht, der kann nur falsifiziert werden, denn die Kinder sind nicht verschwunden im Cyberspace. Ich habe bei diesem Thema ein feierliches Es kommt drauf an zu entgegnen. So pauschale Social-Media-Verbote, die verbieten gleichzeitig zu viel und zu wenig. Ich finde es viel wichtiger, sich genau anzuschauen, von welchen Risiken und Gefahren sprechen wir da eigentlich und was sind die Werkzeuge dagegen. Und vielleicht sprechen wir dann im Laufe durchaus auch über das Wort Verbot, aber nicht so, wie es einem Friedrich Merz vorzuschweben scheint.
Dann lassen Sie uns doch auf diese Risiken oder eben auf die Beweggründe hinter solchen Verbotsüberlegungen als erstes nochmal kurz eingehen. In Los Angeles steht gerade Mark Zuckerberg, Chef von Meta, also Instagram und Facebook, vor Gericht, wegen des Vorwurfs, sein Unternehmen mache Userinnen und User bewusst oder wissentlich abhängig, gerade eben die Jungen. Ist das die Hauptsorge, Frau Brandhorst, dieser Suchtfaktor?
Also der Suchtfaktor führt zumindest dazu, dass die Nutzungszeiten übermäßig ausgedehnt werden. Das sagen ja auch ca. 70% der Jugendlichen, dass sie regelmäßig die Zeit und die Kontrolle verlieren, wenn sie soziale Netzwerke nutzen. Und wir wissen, dass wiederum lange Nutzungszeiten mit anderen Problemen assoziiert sind, wie zum Beispiel depressive Symptome, Angststörungen, Schlafprobleme, schlechtes Körperbild und Wohlbefinden. Also die Sucht alleine ist ein Problem, aber sie führt in der Konsequenz zu vielen anderen Problemen.
Dieser Suchtfaktor kommt ja zum Beispiel von Videos, die automatisch losspielen, durch die man endlos scrollen kann, eins nach dem anderen. Dazu die inhaltliche Zuspitzung, dass die Algorithmen emotionale Inhalte oder krasse Inhalte bevorzugen. Man erlebt all das auch als Erwachsener, ne? Es hat den öffentlichen Diskurs verändert. Was macht's, Frau Koblitz, mit jungen Menschen vor allem?
Ja, also ich glaube, jeder, der erwachsen ist und auf den sozialen Medien unterwegs ist, weiß das. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich arbeite auch sehr viel mit Social Media, dass es einem als erwachsene Person wirklich schwerfällt. Also in welchen Momenten greife ich fast unterbewusst zu meinem Smartphone? Das sind meistens so die Momente, wo ich vielleicht irgendwie in einer Recherche feststecke oder nicht weiß, wie ich den nächsten Satz formulieren soll. Dann geht der Finger zum Smartphone und ich fange an zu swipen und plötzlich ist eine halbe Stunde vergangen. Bei Kindern und Jugendlichen, die sind eben noch mal besonders gefährdeter, weil sie im Prinzip eine Grundvoraussetzung nicht haben, die es braucht, um einen halbwegs gesunden Konsum zu entwickeln, nämlich die Impulskontrolle. Und da gibt es auch mittlerweile wirklich gute Studien zu. Man muss gucken, was die Hirnforschung sagt. Ich war für meine Recherche aber auch in Kinder- und Jugendpsychiatrien und habe mit Experten dort gesprochen. Und das Problem liegt bei den Kindern buchstäblich im Kopf. Der präfrontale Kortex, das ist der Bereich, der eben für Impulskontrolle zuständig ist, der ist überhaupt noch nicht ausgereift. Das passiert tatsächlich erst oder ist beendet mit Mitte 20 ungefähr. Und wenn man sich das vor Augen führt und eben auch nochmal sich vor Augen führt, zu welchem Zeitpunkt die sozialen Medien in die Realitäten der Kinder oder in die Kinderzimmer Einzug halten, das ist eben in einer sehr vulnerablen Zeit in der Pubertät, wo sie eh mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen haben, wo sie ihre eigene Stimme noch nicht gefunden haben. Und da prasseln eben unendlich viele Stimmen auf sie ein. Und deswegen sind Kinder besonders gefährdet.
Frau Koblitz, da haben Sie vollkommen recht. Der präfrontale Kortex, der reift erst so mit Anfang, Mitte 20 aus. Und zusätzlich ist es noch so, dass man bei gewissen digitalen Medien in der Bildgebung beobachten kann, dass der präfrontale Kortex von Jugendlichen, die beispielsweise auch digitale Spiele intensiv nutzen, nochmal eine stärkere Unteraktivierung hier zeigen. Das heißt, dass auch beispielsweise digitale Spiele in exzessiver Nutzungsform dazu führen können, dass man noch weniger Impulskontrolle zeigt und noch weniger Handlungsplanung praktiziert und noch weniger seine Emotionen regulieren kann. Und das kann dann in so einem Teufelskreis auch münden. Wenn ich da vorher schon Defizite habe und durch die Nutzung digitaler Medien noch mehr Defizite erlebe, dann komme ich in einen Teufelskreis und das wiederum befördert ein Suchtverhalten.
Nun hat ja exzessiver Medienkonsum auch vor dem Internet schon bedenkliche Folgen gehabt. Man hat beklagt, dass Kinder und Jugendliche zu viel Fernsehen und noch ein paar Jahrhunderte früher galten Romane als gefährlich. Da hat man die Kontrolle ganz selbstverständlich den Eltern überlassen, als Teil der Erziehung, die auch ihr Recht ist. Wie sehen Sie das, Herr Meineck, als ein Verfechter, nehme ich an, eines möglichst freien Internets? Sollte das auch für TikTok und Instagram gelten?
Nein, es muss auch Regulierung von Technologie geben. Wir haben ja gerade angefangen, etwas zu tun, worüber, glaube ich, auch unter vielen Beobachterinnen weitgehender Konsens herrscht, nämlich aufzählen, was gefährliche Mechanismen sind. Und an der Stelle würde ich noch ganz kurz bleiben, weil man da auch herausarbeiten kann, wo der Unterschied liegt zu besonders fesselnden Romanen. Wir haben eine krasse Machtasymmetrie. Am kürzesten Hebel sitzen NutzerInnen, die können teilweise noch nicht mal ihre eigenen Daten anfragen. Und auf der anderen Seite der Maschinerie sitzen sehr große Konzerne, die sammeln Daten, werten Daten aus und bauen einen Verwertungsapparat, der auf Kommerzialisierung ausgelegt ist und Aufmerksamkeit mit allen Mitteln der Kunst oder der Technik versucht, zu Geld zu machen. Und das ist schon ein qualitativer Unterschied zu einem sehr gut geschriebenen Buch. Und wir haben jetzt eingestiegen über Social-Media-Regulierung und sind schon nach wenigen Minuten dazu gekommen, dass wir auch, finde ich sehr zu Recht, über Online-Games sprechen. Denn das, was eigentlich das Problem ist, ist eine Palette von Gefahren, die nicht auf soziale Medien begrenzt sind. Wir haben das auch bei Games. Aber niemand fordert, Stand aktuell, ein Verbot von Online-Spielen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um voranzuschreiten. Das führt mich zu meiner grundlegenden Warnung. Wir müssen aufpassen, was wir gerne verbessern wollen, also was der Zweck von den Bemühungen ist und welches Mittel wir zur Hand nehmen.
Und tatsächlich, vielleicht darf ich da ganz kurz einsteigen, tatsächlich glaube ich, was ja in Australien so suggeriert wurde, tut langsam auch unser Kanzler Merz, dass er nämlich so tut, als ob ein Social-Media-Verbot plötzlich dazu führen würde, dass alle Kinder nur noch auf dem Spielplatz rumrennen und im Matsch buddeln. Und das wird nämlich nicht passieren, weil selbst wenn ein Social-Media-Verbot hier umgesetzt werden könnte und von den Familien und Jugendlichen eingehalten wird, gibt es einfach noch ganz viele andere attraktive digitale Medien, wo man substituieren kann, also wo man sozusagen anstelle von Social Media nutzen kann. Ob das dann ein Problem ist, das lässt sich wiederum diskutieren. Aber ich finde, man muss schon auch hinterfragen, was sind denn die Ziele von einem Verbot? Geht es darum, wirklich Bildschirmzeiten von Kindern und Jugendlichen insgesamt zu reduzieren? Dann müssen wir nämlich auch, wie Sie schon sagen, Herr Meinig, über digitale Spiele, auch über Streaming-Angebote beispielsweise sprechen. Oder geht es darum, wirklich nur ganz gezielt die Gefahren, die mit Social Media einhergehen, zu unterbinden.
Wie erleben das eigentlich, Frau Brandhorst, die Jugendlichen selber, wenn wir mal noch einen Moment bei den Social Media bleiben? Haben die ein Problembewusstsein, wenn sie in der Scrolling-Schleife hängen?
Also die Jugendlichen haben mehrheitlich ein Problembewusstsein. 67% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland stimmen der Aussage zu, dass sie es genießen, wenn sie Zeit ohne Internet und Smartphone verbringen können. Tatsächlich schaffen es aber viele nicht, aus diesem Bewusstsein eine Konsequenz zu ziehen. Ja? Mir kann auch bewusst sein, dass ich mich gesunder ernähren und ich mehr Sport treiben soll. Und trotzdem kann es mir sehr schwer fallen, das wirklich umzusetzen. Und analog kann man das auch bei Social Media oder digitalen Medien betrachten. Und der soziale Druck weiterhin zu nutzen, der ist einfach auch enorm groß. Das heißt, das wird alles in so eine Waagschale geworfen. Mein digitaler Stress, den ich erlebe, aber auch ja, das Positive, was ich aus Social Media selber ziehe und auch der soziale Druck. Ich möchte weiterhin dazugehören. Ich möchte kein Außenseiter werden. Das wird abgewogen und dann entscheiden sich viele Jugendliche wahrscheinlich nicht mehr bewusst, sondern eher unbewusst dazu, weiter zu nutzen.
Frau Koblitz, für Sie als Influencerin zu Themen wie Familienleben und auch Politik sind die Socials Geschäftsgrundlage, ne? Und ein Forum auch. Also Sie sehen sie sicher und haben sie kennengelernt als einen Raum für was Sinnvolles und vielleicht einfach einen selbstverständlichen Teil heute unserer Öffentlichkeit. Wie gehen Sie für sich mit problematischen Seiten um? Wie wägen Sie das ab?
Ja, genau. Also ich bin seit 10 Jahren auf Social Media wirklich aktiv und würde mal behaupten, dass ich den Raum sehr gut kenne und ich verteufle ihn auch nicht von Grund auf, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe ihm sehr viel verdanken und im Prinzip auch meine Selbstständigkeit auf den sozialen Medien aufgebaut. Aber ich bekomme eben auch tagtäglich mit, dass dieser Raum auch ganz schnell sehr düster werden kann. Anonyme Hasskommentare, die ich bekomme, Fake News, die mir und auch vielen anderen täglich entgegenkommen. Und da muss man auch sagen, wir reden hier gerade über Kinder und Jugendliche, aber also vor Fake News sind auch Erwachsene nicht gefeit. Wie viele Nachrichten ich täglich in meinem Postfach habe von erwachsenen Menschen, die fragen, ist das echt oder boah, hast du das gesehen? Und ich muss dann darauf verweisen, dass das ein KI-generiertes Video ist. Also wir brauchen am Ende eine digital kompetente Gesellschaft, nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern eben auch die Erwachsenen sind gefragt, die Eltern. Denn nur wenn Eltern sich in der digitalen Welt auskennen, können sie ihre Kinder Kinder eben auch schützen. Deswegen habe ich so ein ambivalentes Verhältnis, aber ich bin eben auch Mutter von 3 Kindern. Und dadurch, dass ich diesen Raum eben sehr gut kenne, weiß ich, es ist eben ein nicht heller, freundlicher Ort, sondern da lauern viele Gefahren. Und bevor ich meine Kinder in diese Welt lasse, möchte ich sie vorbereiten und aufklären. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fahrradfahren. Wir setzen ja unser Kind auch nicht einfach aufs Fahrrad und sagen, viel Spaß, komm halt wieder, sondern wir versuchen, sichere Grundbedingungen zu schaffen, ein verkehrssicheres Fahrrad zu besorgen, üben an einem verkehrssicheren Ort. Und das gilt eben auch für den digitalen Raum. Und da habe ich im Gefühl, dass viele Eltern es sich bewusst oder unbewusst zu lange zu bequem gemacht haben in dieser Unwissenheit. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Eltern überfordert mit dem Thema und fühlen sich alleine gelassen. Und da mache ich auch in großen Teilen die Politik für verantwortlich, dass sie uns Eltern weismacht, das ist so ein privates Thema, was hinter verschlossenen Türen fast schon automatisch stattfindet. Und da vergessen wir, dass da eben vor allen Dingen die Vulnerablen unter den Tisch fallen. Also diejenigen Kinder, die nicht zufällig in einem Elternhaus groß werden, wo das Thema Medienkompetenz groß geschrieben wird oder zufällig an einer Schule sind, wo das Thema schon behandelt wird und auf dem Lehrplan steht. Denn auch das ist etwas, was mir viele Lehrkräfte zurückgemeldet haben. Auch sie fühlen sich von der Politik alleingelassen.
Weil Sie gerade KI sagen, da wachsen die Gefahren ja möglicherweise gerade durch diese anschwellenden Inhalte, die von künstlicher Intelligenz generiert sind. Da gehen Clips gerade viral, die erfundene Demonstrationen in Teheran zeigen. Oder eines, habe ich gerade gesehen, von einer scheinbaren Prügelei zwischen Brad Pitt und Tom Cruise. So realistisch, dass Hollywood-Regisseure bestürzt reagieren, aus professionellen Gründen wiederum. Wie gut, Frau Brandhorst, kann man sowas mit 14 einordnen oder mit 15?
Oder mit 25? Gar nicht. Man muss ja schon eine große Expertise mitbringen, um heutzutage KI-generierten Content von echtem Content zu unterscheiden. Ich könnte das wahrscheinlich selbst nicht. Und tatsächlich glaube ich aber, dass jetzt diese KI-Entwicklung gerade dazu führt, dass die Leute, da meine ich Jugendliche, Kinder und auch Erwachsene, das Gefühl haben, jetzt ist langsam der Bogen überspannt. Ich kann eigentlich kaum mehr dem vertrauen, was ich auf Social Media sehe. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich auch viele Jugendliche inzwischen langsam aus Social Media zurückziehen. Oder was heißt, ich glaube, das kriegt man mit. Tatsächlich glaube ich allerdings nicht, dass dieser Trend ausreichen wird, um ein Verbot zu umgehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein Verbot Eltern nochmal wachrütteln würde, weil das ist richtig, dass Eltern zu naiv waren oder nach wie vor auch sind mit der frühen Gabe eines Smartphones an Kinder und mit dem Zulassen von Social Media. Das ist aber natürlich auch ausgelöst durch die Gesellschaft, weil wenn viele Kinder in der Klasse ein Smartphone haben und Social Media nutzen, dann erweckt es natürlich den Eindruck, wenn ich es nicht besser weiß, na, so schlimm kann es ja nicht sein. Na, und dann ist es eine Kettenreaktion. Und das sehen wir auch in den Zahlen, dass Kinder immer früher ein eigenes Smartphone bekommen, nämlich inzwischen mit 8,5 Jahren in Deutschland. Also diese Idee, dass ein Smartphone erst mit Übergang in die 5. Klasse geschenkt wird, das ist schon hinfällig. Wir sind da schon längst im Grundschulbereich und auch 10% der 6- bis 7-Jährigen nutzen mindestens einmal die Woche TikTok. Also die Nutzergruppen werden immer jünger, obwohl man ja meinen könnte, es wird inzwischen ausreichend über die Gefahren von Social Media aufgeklärt.
Ich würde gern diese Gelegenheit nutzen. Wir sind jetzt in den letzten Minuten sehr sorgfältig darin gewesen, verschiedene Risiken und Gefahren zu sammeln. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Fäden einmal aufzugreifen. Also wir haben angefangen mit Sucht und Impulskontrolle bei Feeds und Games. Dann ging es um sozialen Vergleich und dessen psychische Belastung. Wir haben auch gesprochen über Desinformation und Fakes und aufstachelnde Inhalte und über den Wechsel zu Messengern, wo übrigens dann auch nochmal Risiken sind. Cybermobbing.
Also Messenger sind sowas wie WhatsApp, worüber sich
WhatsApp
die Jugendlichen austauschen.
Auf den Jugendliche entweder privat 1:1 oder in Gruppen miteinander chatten. Da können dann auch mal nicht einvernehmlich Bilder verbreitet werden. Also wie gesagt, ich glaube, viele Beobachterinnen, die sind sich einig über die Palette an Risiken und Gefahren. Und ich finde, je tiefer man da einsteigt, desto deutlicher zeichnet sich ein Muster ab. Social Media selber ist nur ein Baustein, der noch nicht mal richtig das trifft, worum es eigentlich geht. Beispiel auf YouTube, eine der größten Videoplattformen der Welt, so gibt es auch die Sesamstraße. Und die Sendung mit der Maus ist auch auf Instagram. Und davor wird jetzt wahrscheinlich niemand erst einmal warnen. Ich glaube deshalb, dass der schlauste Ansatz nicht in einem Verbot steckt, Internetverbot, Handyverbot, Social-Media-Verbot, sondern in spezifischeren Maßnahmen, die es übrigens schon gibt. Dafür hat der Gesetzgeber Werkzeuge geschaffen. Wahrscheinlich kommen wir da ohnehin noch zu.
TikTok, Snapchat und Co. Gehören soziale Medien für Kinder verboten? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Elisabeth Koblitz, Journalistin und Newsfluencerin, Sebastian Meineck, Journalist bei netzpolitik.org und Isabel Brandhorst, sie ist Psychologin an der Uniklinik Tübingen. Jetzt sind also in Australien soziale Medien seit Dezember erst ab 16 erlaubt. Was sind die ersten Erfahrungen? Gibt es da schon Erkenntnisse?
Also empirische Forschung wird seine Zeit dauern. Ich habe jetzt kürzlich ein Interview gelesen mit einem australischen Lehrer, der recht pauschal gesagt hat, dass die meisten seiner SchülerInnen das Verbot umgehen mit VPN-Diensten. Das ist dann natürlich misslich für Leute, die sich davon erhofft haben, dass es hilft, Jugendliche fernzuhalten von Risiken aus dem Netz. Ziemlich aufschlussreich fand ich auch ein Statement von einem Verband von australischen Psychologen, die Australian Psychological Society. Und die hatten im Vorfeld gewarnt, dass die Trennung aus diesen digitalen Räumen doch sehr plötzlich passiert, dass es Gefühle von Isolation und Angst erzeugen kann. Mit dem Hinweis, naja, wenn wir Kindern und Jugendlichen etwas nehmen, dann sollten wir denen auch ernstzunehmende Alternativen darreichen. Also ja, digitale Räume, in denen sie weiter ihren Bedürfnissen nach Austausch, Gemeinschaft, Information nachgehen können. Passiert ist das nicht. Also das australische Modell kam sehr brachial und nun muss wohl Forschung zeigen, ob die damit erhofften Effekte, ob das auch wirklich so gut funktioniert. Und die jungen Menschen in Australien sind jetzt sozusagen leider, wenn man es spitz formulieren will, die Versuchskaninchen geworden, um herauszufinden,
was
das Modell bewirkt.
Wenn ich kurz fragen darf, wieso plötzlich? Das war doch schon vor einem Jahr, ist das Gesetz schon in Kraft, also wurde es schon verabschiedet. Warum ist es jetzt plötzlich?
Es gibt zwei Faktoren, an denen ich das festmachen würde. Einmal hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt, das ausschleichen zu lassen. Also man könnte sagen, wir haben jetzt einen ganzen Jahrgang, der ist da schon sozialisiert, die haben da schon Kontakte gefunden. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja auch innerhalb von Jugendlichen nochmal vulnerablere Gruppen, die außerhalb von Online-Communities kaum Anschluss finden, weil sie queer sind, weil sie eine Behinderung haben, weil sie neurodivergent sind und so weiter. Also für die ist das Internet eher der Raum, in dem sie Schutz finden und nicht die reale Welt. Es wäre ja auch eine Option gewesen zu sagen, wir lassen das ausschleichen. Wir möchten sowas Stück für Stück einführen und alle, die jetzt noch jünger sind, die werden dann, sobald sie in das Alter kommen, keinen Zugang mehr haben. Ja, könnte man diskutieren. Und der zweite Punkt der Plötzlichkeit ist die technologische Umsetzung. Es gab im Vorfeld ein Gutachten, wie machen das eigentlich Anbieter für Altersverifikation in Australien? Wie haben die das technologisch implementiert? Datenschutz ist ja allen wichtig. Und da kam raus, naja, einige von den getesteten Anbietern, die horten sehr sensible Daten, ohne dass das jemand erfordert hätte. Und das ist natürlich gefährlich. Ein gefundenes Fressen für Online-Kriminelle, ein potenzieller Datenschatz für Sicherheitsbehörden. Also auch da merkt man, was die technische Umsetzung angeht, das ist leider Holterdiepolter passiert.
Das mit den Altersbeschränkungen ist ja ein Punkt, der vielfach kritisiert wird an jeder Art von Verbotseinführung. Verlässlich wäre eine Ausweiskontrolle, aber die müsste jeder durchlaufen. Es gab gestern, glaube ich, von dem Rechtswissenschaftler Volker Böhme-Nessler in der Welt einen Artikel, der warnte da vor dem digitalen Ausweis, dem EU-Wallet, das bis Ende des Jahres für alle kommen soll, und sagt, so werde aus Jugendschutz schnell eine lückenlose Überwachung der Bürger im Netz. Ist die Warnung zu Recht ausgesprochen?
Ja, Teilweise. Also erst einmal ist die Rechtsgrundlage so, dass diese digitale Brieftasche, die bald kommen soll, EUDI-Wallet ist der Fachbegriff, die soll gar nicht verpflichtend sein, sondern freiwillig. Das steht so im Gesetz. Also der Einsatz als das einzige Altersverifikationsmittel, der ist so erstmal gar nicht gedeckt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, für so eine digitale Brieftasche braucht man Papiere. Sehr viele privilegierte Menschen haben die, wahrscheinlich auch alle hier in der Runde, aber es gibt in Deutschland hunderttausende Menschen ohne Papiere. Die könnten dann nicht mal mehr die Sesamstraße auf YouTube gucken, im schlimmsten Fall. Und wenn es um Überwachung geht, da mahne ich natürlich auch zur Differenzierung. Wir müssen unterscheiden, wovor warnen wir und was ist dann jetzt schon manifest da. Also erst einmal entsteht ein Kontrollapparat. Es gibt das Versprechen, dass Altersverifikation über die digitale Brieftasche anonym sein soll. Stand aktuell ist es noch nicht zu sehen. Der Prototyp, der vorliegt, ist pseudonym. Das heißt, es ist wie ein Spitzname. Und Spitznamen kann man noch auf reale Personen zurückführen. Wenn nun aber alles perfekt laufen würde und man würde unter optimalen Datenschutzambitionen eine digitale Brieftasche bauen, die in Klammern viele Leute ausschließt, Klammer zu. Selbst dann hätte man einen Kontrollapparat, der nur wenige Systemeinstellungen entfernt ist von einem Massenüberwachungsapparat. Und das passiert häufig. Ich erinnere nur daran, manche werden sich erinnern, während der Corona-Pandemie wurden Listen erstellt zum Infektionsschutz, um Infektionsketten nachzuvollziehen. Wenig später gab es die Begehrlichkeit, diese Listen doch auch für polizeiliche Ermittlungen zu nutzen. Also in der Geschichte von Datenerfassung, von Kontrolle, ist es ein absoluter Standard-Move, dass ganz schnell die Begehrlichkeiten kommen, das doch auszuweiten. Und dann kommen wir in eine düstere technologische Zukunft.
Das sind also die Datenschutzprobleme, was eine Regulierung oder Verbote für Social Media anbelangt und was irgendwie diskutiert werden muss. Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Idee der Verbote eingehen. Der SPD-Vorschlag, der ist ja ein bisschen subtiler als jetzt die australische Regelung, der sieht eine Jugendversion der Plattformen für die 14- und 15-Jährigen vor, die dann also nicht von Algorithmen gesteuert ist, nicht personalisiert wird, wo nicht automatisch die Videos loslaufen und man Push-Benachrichtigungen bekommt, man soll doch wieder auf die Plattform gehen und nur Erziehungsberechtigte könnten den Zugang freischalten. Das klingt jetzt ziemlich nach dem, was Sie vorhin skizziert haben, Frau Brandhorst.
Ja, tatsächlich. Das finde ich auch das Charmante an dem Vorschlag von der SPD. Allerdings gibt es ja diese Form von Social Media noch nicht. Das heißt, die Frage wäre, solange es diese nicht gibt oder vielleicht wird es sie auch nie geben, das ist ja im Endeffekt auch eine Entscheidung, die die Anbieter treffen können, was passiert dann mit den 14- bis 16-Jährigen? Würde man sie dann auch komplett aus dem Social Media, so wie es aktuell gestaltet ist, ausschließen oder würde man ihnen dann den Zugang erteilen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich persönlich würde die Jugendlichen dann eher davon ausschließen, tatsächlich, aber ich bin ja auch eher die etwas restriktivere hier in der Runde. Und ich wollte noch mal kurz sagen, es heißt ja nicht, wenn wir Jugendliche, Kinder und Jugendliche vor Social Media schützen, dass wir sie aus der digitalen Welt ausschließen. Also es gibt nach wie vor viele browserbasierte Angebote, im Übrigen auch YouTube. Also man kann ja auch YouTube weiterhin ohne Account über den Browser nutzen und da auch die Sesamstraße gucken. Und auch die Sendung mit der Maus. Ich würde im Übrigen auch die Sendung mit der Maus meinem Kind nicht auf TikTok zeigen, sondern lieber dann in der ARD-Mediathek.
Ich würde auch auf jeden Fall die ARD-Mediathek bevorzugen. Welche Inhalte verfügbar sind oder nicht, hängt ja konkret damit zusammen, wie die Plattform entscheidet, eine Login-Schranke zu setzen. YouTube ist da sehr liberal. Da kann man erstmal noch alles gucken, ohne sich einzuloggen. Instagram und TikTok schalten zunehmend so nervige Login-Fenster davor, dass man fast gar nichts mehr dort sehen kann.
Richtig.
Und da muss man sehr aufpassen, das ist nicht gegeben, dass das immer möglich sein wird.
Das ist richtig und das ist ja im Endeffekt auch gut. Also ich persönlich möchte ja nicht, dass die Kinder dann über den Browser ausweichen und dann im Prinzip weiter konsumieren, nur halt weniger komfortabel über eine App. Und tatsächlich, das ist schon auch richtig, dass man ganz genau hinschauen muss, wen schließt man aus und natürlich schließt man auch junge Menschen aus Social Media aus? Nicht nur die, die dann unter Umständen keine Papiere haben, ansetzen in Bezug auf die Erwachsenen. Oder natürlich schließt man die auch aus, die es eigentlich brauchen, wie Menschen mit Behinderungen, die keine Alternativen haben auch oder die das als hauptsoziale Verbindung nutzen. Das ist richtig und das muss man natürlich abwägen. Aber ich glaube, es gibt eine deutlich größere Gruppe von Jugendlichen, die davon Schaden nehmen, wie eine Gruppe von Jugendlichen, die davon profitieren.
Frau Koblitz.
Ich denke gerade so nach und wir diskutieren seit Monaten über diese Verbote und ich empfinde das ist das Armutszeugnis einer Politik, die viel zu lange, jahrelang weggeguckt hat und die Plattform einfach nicht in die Pflicht genommen haben. Denn hätten wir schon, oder beziehungsweise es gibt ja auch schon bestimmte Rechtsgrundlagen, auch auf europäischer Ebene, zwar erst seit letztem Jahr, das DSA, dieses Digital Services Act, wo eben schon festgelegt wird, dass es eigentlich keine Empfehlung Algorithmen geben darf, dass es eine Transparenzpflicht der Plattform gibt, wie die Algorithmen gebaut sind, um eben vor allen Dingen Minderjährige zu schützen. Das Problem ist nur, dass diese Gesetze vor allen Dingen aus politischen Gründen nicht durchgesetzt werden und die Plattform eben immer weiter machen können. Und ich glaube, wir hier in der Runde sind uns auch alle einig, dass die Teilhabe der Kinder auch in der digitalen Welt aus unterschiedlichen Gründen total wichtig ist. Bloß, dass wir jetzt über Verbote diskutieren, rührt eben daher, dass diese Plattform aus eigenem Interesse natürlich Algorithmen gebaut haben, die so funktionieren, dass sie nur messen, ob ein Nutzer möglichst lange in ihren Apps sind und nicht, ob potenziell schädliche Inhalte dem Nutzer angezeigt werden. Und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal.
Ich stimme nur teilweise zu. Ich bin noch nicht so weit zu sagen, dass wir feststellen könnten, der Digital Services Act, auf Deutsch Gesetz über digitale Dienste, sei gescheitert. Es wäre nicht das erste Mal, dass Behörden die Umsetzung von Rechten verschleppen, Stichwort Datenschutzrecht. Da würde ich sagen, Datenschutzrecht ist sehr kaputt. Aber wenn es um Plattformregulierung geht, würde ich sagen, wir sind Stand Anfang 2026 noch am Anfang. Der Digital Services Act ist 2 Jahre alt. Der Anfang der Durchsetzung verlief schleppend, bis die Aufsichtsbehörden besetzt waren. Und gerade in Bezug auf den Schutz von Minderjährigen sind die Leitlinien, die genauer ausführen, wie soll das Gesetz denn ausgelegt werden, auch noch sehr frisch. Also ich würde sagen, jetzt ist es eher an der Zeit zu prüfen, funktionieren die Werkzeuge, die wir da geschaffen haben? Hat die gar nicht so unmächtige EU-Kommission wirklich den politischen Willen zu sagen, ja, wir möchten die toxische Sogwirkung von optimierten Feeds entschärfen, gerade für Jugendliche, Meldeoption, Inhaltsmoderation stärken und so weiter. Also es gibt eine ganze Palette an Werkzeugen und es ist jetzt an der Zeit, die umzusetzen. Erste Verfahren laufen, zum Beispiel gegen TikTok. Die Transparenz ist nicht sehr hoch.
Das heißt, Sie sagen, eigentlich wäre schon eine ganze Menge an Werkzeugen da, die man überhaupt erstmal einsetzen müsste, weil ja auch dieser Digital Services Act der EU im Grunde gar nicht erlaubt, ne, dass nationale Alleingänge und Regelungen erlassen werden.
Genau, das ist richtig. Also ein nationaler Alleingang, ein deutsches Social-Media-Verbot oder ein französisches, das würde den Rechtsrahmen so sprengen. Das Gesetz über digitale Dienste ist die Plattformregulierung in der EU und die hat auch Vorrang. Das Gesetz über digitale Dienste sieht vor, dass man je nach Dienst und je nach Risiko spezifische Vorsorgemaßnahmen treffen muss als Plattform und auch einfordern kann als Aufsicht von Seiten der EU-Kommission. Und also wenn man über Verbote sprechen möchte in der Breite, fände ich, wäre es erst in Zukunft überhaupt sinnvoll. Jetzt geht es viel eher darum zu fragen, wo ist die Durchsetzung? Wo ist die Transparenz bei den laufenden Verfahren? Und das gerade in einer Zeit, wo wir von Seiten der USA sehen, dass jede Form von Digitalregulierung abgeschmettert wird als ja, angeblicher Angriff.
Zu den nationalen Ideen der SPD, um da nochmal drauf zurückzukommen, gehört dann weiterhin, dass ab 16 alles möglich ist. Allerdings, und das betrifft die Empfehlungsalgorithmen, die Sie vorhin angesprochen haben, Frau Koblitz, allerdings sollen diese algorithmischen Empfehlungen standardmäßig erstmal deaktiviert sein. Das heißt, wenn man das nicht extra einschaltet, bekommt man nur Postings zu sehen, deren Quellen man tatsächlich folgt. Das hat mich so ein bisschen an die Anfänge von Facebook erinnert, als man ja wirklich mit seiner Bubble sich austauschen konnte, ohne dass einem irgendwas Fremdes reingespült und gespielt wird. Würde das denn Spaß machen? Also würden die meisten jungen Leute sich dann fernhalten von den Algorithmen oder haben sich alle längst zu sehr an diesen Mischmasch gewöhnt, dass das einfach bunt und aufregend ist, wenn zuerst ein Kochrezept und dann ein Beauty-Tipp und dann eine politische Information und dann irgendein privater Gag kommt und man nicht weiß, was als nächstes kommt?
Naja, es kommt wahrscheinlich auch auf das Alter der Kinder und Jugendlichen an, die dann da unterwegs sind. Ich finde die Idee erstmal gar nicht schlecht, denn wie Sie gesagt haben, früher gab es das auch auf Facebook und ich meine auch ganz zu den Anfängen von Instagram eben auch dort. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man weitaus weniger häufig auf der App rumgescrollt hat. Also insofern finde ich das gar nicht schlecht. Es kommt natürlich auch darauf an, woran man sich gewöhnt hat und der Algorithmus, den es jetzt gibt, ich meine, der TikTok-Algorithmus. Für meine Buchrecherche war ich wirklich über Wochen stundenlang auf TikTok und je mehr Zeit ich dort verbracht habe, desto tiefer war ich in diesem Sog drin, weil der wirklich unfassbar gut funktioniert und einem nur die Inhalte anzeigt, die einen, also manchmal weiß der Algorithmus besser oder vor mir, was mich interessiert. Das fand ich schon echt erschreckend. Und ich empfinde diese Art von Algorithmus schon als sehr gefährlich. Ich hatte mich auch beispielsweise mit einem Jugendlichen unterhalten, der in eine Depression abgerutscht ist. Und der hat eben ganz klar beschrieben, wie er eine depressive Phase hatte, sich in seiner Klasse unwohl gefühlt hat und dann in die Online-Welt zurückgezogen hat. Und dann kann man natürlich am Anfang argumentieren und sagen, okay, wenigstens hatte er dann Kontakt noch zu anderen, aber sein TikTok-Algorithmus hat ihm eben immer mehr entsprechende Inhalte angezeigt, traurige Inhalte, die ihn so sehr vereinnahmt haben, dass er irgendwann dachte, oh mein Gott, die ganze Welt ist traurig, alles ist aussichtslos. Und ich glaube, das ist wirklich die Gefahr. Und an diese Kinder und Jugendlichen müssen wir denken. Also die schon andere Risiko- und Belastungsfaktoren haben, vielleicht auch keine Bezugsperson in der realen Welt haben und jetzt eben durch diese Sogwirkung eine Depression abrutschen, beziehungsweise der Algorithmus diese Faktoren verstärken kann.
Umgekehrt, um vielleicht noch auf die Qualitäten der sozialen Medien einzugehen, das klang ja schon mehrfach an, warum es Gründe gibt, dass man junge Leute nicht fernhält von ihnen. Die marginalisierten Gruppen, Sie haben es gesagt, Herr Meineck, dann die demokratische Meinungsbildung, die da einfach auch stattfindet, die aber umgekehrt ja nicht nur über Social Media stattfinden kann. Also wie wichtig sind die?
Ich glaube, wir sollten da versuchen, uns aus dieser Erwachsenenperspektive, die wir als Erwachsene natürlich haben, ein bisschen zu lösen. Ich möchte es an einem Beispiel illustrieren. Hochkant-Videos, die sind ja typisch für TikTok, für Instagram. Und man sieht ja auch häufig, dass da dann Leute herumtanzen. So. Und vielleicht würden wir aus unserer Erwachsenenperspektive sagen, ach, das ist doch nicht politisch, das ist doch nicht relevant und auch generell verzichtbar. Aber ich bin mir sicher, für viele Jugendliche kann in so einem Tanzvideo, wo wir die Augen rollen als Erwachsene, eine ganze Welt stecken, die hochpolitisch sein kann. Welche Körper finde ich schön? Was will ich nachmachen? Wie will ich meine eigene Geschlechtsidentität ausleben? Welche Musik drückt treffend aus, wie ich die Welt empfinde? Das und mehr haben wir Erwachsene für uns vielleicht schon geklärt, gut für uns, aber Kinder und Jugendliche haben das eben nicht geklärt. Das ist relevant für die.
Frau Brandhorst, würden Sie das aus psychologischer Perspektive unterschreiben?
Ja, absolut. Aber die Frage ist, muss dieses Tanzvideo auf TikTok platziert werden? Ich finde es total toll, wenn die Kinder und Jugendlichen diese Tanzvideos drehen und ja oftmals auch wirklich aufwendig einstudieren und dann wird das komplette Set vorbereitet und da geht locker ein Nachmittag drauf und das ist ein Riesenspaß dabei und ich finde das toll und das sollen sie auch weitermachen. Aber muss das mit der Öffentlichkeit geteilt werden? Muss man danach schauen, wie viel Likes das Bild bekommen hat, damit man auch selber vielleicht weiß, ob das ein gutes oder ein schlechtes Video ist? Muss man Negativkommentare aushalten? Muss man aushalten, dass das Video vielleicht auch KI manipuliert in einem ganz anderen Kontext wieder auftritt. Also ich finde, dieser Ausdruck von den Kindern und Jugendlichen ist natürlich ganz zentral für ihre Identitätsentwicklung. Aber ich würde mir wünschen, dass das nicht auf Social Media passiert, so wie Social Media aktuell gestaltet ist.
Jetzt sind wir schnell wieder bei den Gefahren gelandet. Wenn Altersbeschränkungen aber also ein zumindest zweischneidiges Schwert sind, was muss stattdessen oder zusätzlich passieren? Was die Plattformen tun müssten, haben wir schon besprochen. Wie realistisch ist es, dass man sie dazu bringt und zwingt?
Ich finde das gar nicht so unrealistisch. Dieser ganze Diskurs um Social-Media-Verbote wird ja unter der Prämisse geführt, wir haben das so lange probiert und es hat alles überhaupt nicht funktioniert und jetzt müssen wir richtig durchgreifen. Das sehe ich so überhaupt nicht gedeckt. Wir sehen, dass sehr viele soziale Medien auch im Vorfeld von diesen Diskussionen angefangen haben, neue Jugendschutzfunktionen einzuführen und Einschränkungen, die man denen vorher nicht zugetraut hätte. Elternkontrollsysteme, Warnungen, sobald man eine gewisse Nutzung Zeit überschreitet. Auch der aktuelle Prozess in Los Angeles, in dem die großen CEOs, also die Geschäftsführenden, vorgeladen werden von Facebook und von Instagram, der zeigt, solche Prozesse können denen richtig Angst machen. Ich finde, da sollte man als Gesellschaft, auch als von politischer Seite, von Regierungsseite, da sollte man sich nicht kleiner machen, als man eigentlich ist.
Und dennoch war mein Eindruck bisher, also außerhalb jetzt irgendwelcher juristischer Verfahren, ja, wenn manchmal haben ja auch Plattformen nur in Anführungszeichen reagiert, weil der mediale Aufschrei so groß war. Zum Beispiel beim Hashtag Skinny Talk. Ne? Das ging auch durch die Presse und plötzlich war der gesperrt.
Also dass schlanke oder dünne Figuren bis zu Essstörungen beworben wurden sozusagen von TikTokern.
Genau. Und da frage ich mich schon, warum muss erst ein medialer Aufschrei kommen, damit die Firmen wirklich reagieren. Sie sagen selber, dass sie eigentlich keine Kinder auf den Plattformen wollen. Ja, gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen soll man TikTok eigentlich erst ab 13 nutzen. Und dennoch wird es toleriert, dass ganz viele Kinder regelmäßig auch Fotos und Videos von sich posten. Und da kann mir keiner bei TikTok erklären, dass das irgendwie technisch nicht möglich wäre, das zu erkennen und irgendwelche Accounts vielleicht auch zu deaktivieren, die offensichtlich mit einem falschen Alter eröffnet wurden.
Da kommen wir jetzt auch zum Thema Medienkompetenz. Das ist ja auch ein Stichwort, das bei der Diskussion immer mitläuft. Gehört Medienbildung in die Schule, vielleicht schon in den Kindergarten, sagen manche. Was würden Sie fordern?
Ich bin ganz klar der Meinung, dass es absolut in die Schulen gehört und zwar so früh wie möglich. Ich bin tatsächlich auch für ein, ja, wie wir das Fach am Ende nennen, ist egal, ob es Medienkompetenz ist und oder ob es fächerübergreifend stattfindet. Aber es muss stattfinden, eben auch, um Chancengleichheit zu gewährleisten, auch bei diesem Thema. Eigentlich muss man das Thema auf eine Metaebene heben und sagen, über was reden wir hier eigentlich? Wir sprechen ja eigentlich nicht um einzelne Apps und Social Media und Smartphones, sondern es geht ja um die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Und die wollen wir stärken. Wir wollen, dass aus ihnen resiliente, starke Erwachsene werden. Und das geht eben durch Prävention, durch Starkmachen, durch Medienkompetenz. Und dafür braucht es eben entsprechende Ressourcen. Und gleichzeitig braucht es eben auch im Netz den Schutz, den sie verdient haben, beispielsweise auch durch eine Polizeipräsenz im Netz. Die sehen wir in unserer realen Welt tagtäglich. Aber im Netz werden auch Jugendliche alleine gelassen vom Staat.
Werden Verbote kommen? Ist der Zeitgeist jetzt einfach reif dafür?
Also es gibt eine überwältigende Dynamik von Forderungen nach Verboten. Was ich befürchte ist, dass eine Schummelpackung kommt. Also während Fachleute sagen, selbst die BefürworterInnen von Social-Media-Verboten sagen, Altersgrenzen dürfen nicht alles sein. Es gibt eine Reihe von Gefahren und Risiken und man braucht viele Bausteine.
Frau Koblitz, mit welchem Szenario rechnen Sie für die nächste Zukunft?
Für mich steht vor allen Dingen die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. Und da müssen wir eben nicht nur in die digitalen Räume schauen, sondern auch in die Offline-Welten. Ja, und das weiß ich als Mutter von drei Kindern. Ich erlebe das tagtäglich. Das fängt ja schon an bei Hobbys und Aktivitäten am Nachmittag. Wir leben hier in Hamburg. Wie schwer es ist, die eigenen Kinder in den Sportverein anzumelden. Also wir haben hier in den Großstädten viel zu wenig Angebote. Auf dem Land ist es wahnsinnig schwierig, auch die Kinder dort in die Aktivitäten Universitäten zu bringen. Auch hier wieder, es ist eine Frage von Ressourcen, von Privilegien. Wenn es uns ernsthaft um das Wohl der Kinder und Jugendlichen geht, ist es eben eine große, komplexe Aufgabe, wo auch der Online-Bereich zugehört, wo Medienbildung dazugehört, aber auch die Frage, wo finden eigentlich Kinder in unserer aktuellen Gesellschaft statt? Welche Schutzräume haben sie auch im Offline-Leben? Und da muss man halt einfach sagen, dass die Politik da seit Jahrzehnten überhaupt nicht das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Blick hat und die Räume eher kleiner als größer werden.
Frau Brandhorst, haben Sie auch dieses Gefühl, dass Regulierungen, so wie jetzt darüber gesprochen wird, Symbolpolitik sind und man den Fokus erweitern muss?
Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass das so kommen könnte. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass es anders wird. Also, und wir kämpfen ja auch dafür. Also wir entwickeln ja auch in der Forschungsgruppe viele sehr niederschwellige Elternangebote. Wir haben eine Sprechstunde, die wir zweimal in der Woche anbieten, wo man sich einfach anonym auch telefonisch hinwenden kann als Eltern, um Ratschläge zu bekommen. Es gibt schon viele tolle Möglichkeiten, die von der Politik aufgegriffen werden müssten. Man müsste das Rad gar nicht neu erfinden.
TikTok, Snapchat und Co. Gehören soziale Medien für Kinder verboten? Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum mit Elisabeth Koblitz, Journalistin und Newsfluencerin, Sebastian Meineck, Journalist bei der Nachrichtenwebsite netzpolitik.org und Dr. Isabel Brandhorst, Psychologin am Universitätsklinikum Tübingen. Ganz herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.